der Podcast.
Hallihallo, Hallöchen, liebe Hörenden, wir melden uns hier von Sylt, wo wir italienischen DJs da zuhören, wie sie französische Lieder verballhorn, damit deutsche Bekloppte Dinge tun, die deutsche Bekloppte so tun. Nein, wir sind natürlich hier bei der Folge 95 von Luck und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Und aus dem Zwinkern gar nicht mehr raus kommt mein Podcast-Partner in Berlin, Tilman Lucke. Hallo Tilman.
Hallo Sebastian. Und mein Podcast-Partner Sebastian Hengstmann aus Magdeburg, ebenfalls Kabarettist, sorgt dafür, dass heute am D-Day, am 6. Juni, also quasi die Invasion nicht in der Normandie stattfindet, sondern auf Sylt.
Das ist richtig. Wobei man natürlich auch immer dazu sagen muss, und da muss ich der AfD einfach beipflichten, es geistern ja jetzt wieder Memes durch dieses sogenannte Internet, wo der Messerattentäter von Mannheim gezeigt wird und gesagt hat, ja, aber wir regen uns über Sylt auf oder irgend so ein Scheiß, ja. Wo du genau weißt, geht euch einkacken.
Ja, also ab. Das ist ja dieser sogenannte Whataboutism, das ist ja eigentlich das Kommunikationsmittel des 21. Jahrhunderts. Also sozusagen das, was man selber irgendwie gut findet, das wird immer verharmlost, wenn dann irgendwas vorfällt, und das Gegenteil ist dann immer, also so, es gibt alle möglichen Beispiele, aber es ist eben nie wahr, weil, oder Putin, beziehungsweise es ist ja immer wahr, weil es ja getrennt voneinander ist, es hat miteinander nichts zu tun.
Weil der Putin ist in die Ukraine, aber der Amerikaner, der hat ja, genau. Der Amerikaner, ja, weil die Amerikaner, ja, der Putin, aber der Amerikaner hat, ja, das ist alles richtig, natürlich, aber das macht es ja nicht besser. Egal, lass uns nicht über diesen Scheiß reden, ich war neulich auf dem Diskussionsforum meiner mir zugehörigen Partei, und da hieß es dann irgendwann während des Forums, ging es schon seit einer Stunde, hat dann irgendjemand, sag mal Leute, können wir mal bitte aufhören, über die AfD zu reden? Ja. Wir reden jetzt hier schon seit einer Stunde über die AfD, also reden wir jetzt nicht über die AfD. Wir reden über Wahlen und über die Prognose der AfD. Nein. wenn ihr unsere Spezialfolgen gehört habt, wovon ich ausgehe, weil ihr ja treue HörerInnen seid, gut, jetzt haben wir schon zwei weniger, habt ihr unsere Europaspezialwahlfolgen sicherlich mit sabberndem Munde verfolgt, und auch nächsten Montag kommt ja wieder eine, weil dann gibt es die Wahlnachbesprechung und die Wahllokalnachbesprechung. Ja. Und wie ich Tilman kenne, machen wir wieder vier Folgen raus.
Ja.
Aber du hast noch ein bisschen was vergessen. Oder?
Genau,
oder was
also nachzutragen. Korrektur. Also ich hatte erzählt, die Volkskammer, also der Bundestag hätte 1990 mit der Deutschen Wiedervereinigung Leute aus Ostdeutschland noch ins Europaparlament nachdelegiert. 18 Leute, dann waren es insgesamt 99, die als Beobachter die restliche Wahlperiode da rumsaßen. Das stimmt nicht, das war die Volkskammer, die in der gleichen Sitzung quasi auch die neuen Mitglieder des Bundestages, die aber keine Beobachter waren, in den Bundestag entsandt hat, bis zur dann stattfindenden Neuwahl. Also es waren tatsächlich die demokratisch gewählten Vertreter aus Ostdeutschland, die dann indirekt nach Brüssel gingen.
Das ändert die Sachlage natürlich komplett.
Genau. So, dann hatte ich in Bezug auf den Euro, welche Länder den Euro haben, das hat mit der Wahl nichts zu tun, aber wir schweifen ja immer auch gerne ein bisschen ab, hatte ich Bulgarien mit Rumänien verwechselt tatsächlich. Das tut mir schrecklich leid.
Das ist aber auch wirklich eine Katastrophe, weil diese beiden Länder eigentlich nichts miteinander zu tun haben.
Genau.
Nein, also wirklich, also die sind ja auch kulturell komplett unterschiedlich. Ja. Die haben ja auch eine komplett andere Sprache zum Beispiel. Also Rumänien ist ja kein slawisches Land. Rumänien ist ja ein sogenanntes,
romanisches Land.
Romanischsprachig. Alles, was hinten mit SQ ist oder ISQ, kommt aus Rumänien.
Ja.
Das ist pauschal, aber lustig.
Genau, und die bulgarische Währung ist an die D-Mark oder beziehungsweise an den Euro gekoppelt.
Lek heißt die, glaube ich, ne?
Lass
der Podcast der gefährlichen Halbwahrheit.
Lass ich mal offen. So. Genau. Und außerdem, also der Euro gilt in Montenegro und Kosovo offiziell, in Bosnien eben auch mit einer gekoppelten Währung. Und natürlich haben wir vergessen, was innerhalb des EU-Gebiets gibt es ja kleine Länder, also Zwergstaaten, die nicht der EU angehören, die aber auch den Euro haben und auch Münzen prägen dürfen. Monaco,
Vatikan zum Beispiel.
Genau, Monaco, Andorra, Vatikan und San Marino, und die haben alle auch eigene Münzen, die sie natürlich nicht in Umlauf bringen, sondern wahrscheinlich direkt an die Sammler teuer verticken. Also da gibt es ja keine Chance, so eine Münze in echt zu bekommen. Also die 2-Euro-Münzen sind ja dann noch begehrter, weil die haben ja wechselnde oder können ja wechselnde Motive haben, aber auch die anderen, ich habe noch nie eine Münze aus aus dem Vatikan gesehen.
Bist du so ein kleiner Münzsammler?
Ja, also die 2-Euro-Münzen, die sammle ich tatsächlich, wenn die Sondermotive haben. Also okay. In Deutschland gibt es ja die Bundesländerserie, das heißt aus jedem Bundesland, aus dem Bundesland, das gerade die Bundesratspräsidentschaft inne hat, das ist bekanntlich Mecklenburg-Vorpommern zurzeit, da gibt es dann immer Anfang des Jahres eine Münze, die eine Sehenswürdigkeit, wobei Mecklenburg-Vorpommern Sehenswürdigkeit, weiß ich gar nicht, was die da bringen, Manuela Schwesig wahrscheinlich.
Noch mit Haaren. Oh Gott, das war böse. Ja, das war böse. Das war fies. Ich möchte mich gleich wieder entschuldigen, falls Paula uns zuhören sollte, hat sie gleich wieder abgeschaltet.
Ja, also die hört, glaube ich, nicht mehr zu. Aber jedenfalls zum Thema Manuela Schwesig können wir ja nachher noch kommen. Es ist nämlich also Katharina Barley, die SPD-Spitzenkandidatin, wurde ja befragt nach dem größten lebenden SPD-Politiker. Da muss man natürlich Scholz sagen, obwohl jeder weiß, dass es gelogen ist. Und dann können Sie auch eine Frau nennen. Und welche Frau nannte sie? Manuela Schwesig, die Erfinderin der Klima- und Umweltstiftung, die ja dazu da war, um Nord Stream 2 zu finanzieren und Geld aus Russland zu kriegen. Also der Peter Büstron der deutschen Stiftungslandschaft sozusagen.
Naja, weiß ich nicht, war das nicht noch Sellering?
Nee, der war nicht mehr im Amt, aber der war ihr Vorgänger und den musste sie quasi aus Dank zum Vorsitzenden machen. Also der ist immer noch und der ist kürzlich erst zurückgetreten. Der ist, glaube ich, noch eine Nummer härter als sie.
Genau.
Aber sie hat sich ja auch zu keinem Zeitpunkt dafür entschuldigt, dass das einfach ein Fehler war. Und das ist, also Stiftung Klima und Umwelt, da muss man, oder wie hieß die? Nee. Doch, die Stiftung hieß, glaube ich, so.
Und, reichen wir nächste Woche nach.
Es ist ja tatsächlich einfach eine Frechheit, für eine
Gaspipeline
Klima und Umwelt zu nennen. Ja.
Welche Politikerin, die noch lebt und aktuell im Amt oder irgendwie in der SPD noch was zu sagen hat, und ich meine nicht Andrea Nahles, sollte denn, auch die Sozialdemokraten sind ja eine ziemliche Würstchenparty, das darfst du ja nicht vergessen. Das ist wahrscheinlich keine Absicht, sie versuchen es immer schon, die Spitzenkandidatin für die Europawahl ist tatsächlich eine Frau, aber
es gibt ja manchmal so Leute, die einfach sagen, ich will auf keinen Fall in die Bundesebene und die genau deshalb so eine gewisse, auch eine Bescheidenheit und eine riesen Beliebtheit haben. Malu Dreyer aus...
Das wäre auch die einzige, die mir einfallen würde.
Oder tatsächlich. Halt tatsächlich zu früheren Zeiten, also jeder Ostdeutsche kennt ja zum Beispiel Regine Hildebrandt.
Ja, wobei die ja in dem Sinne keine Sozialdemokratin war.
Doch,
nein, wirklich nicht.
Die Parteizentrale der Brandenburger SPD heißt Regine Hildebrandt-Haus.
Ja, und sie war auch in der SPD, aber ich habe das ja schon mal angedeutet, dass alle, die zu Wendezeiten in die SPD eingetreten sind, das nur also zu 90% aus einem Grund gemacht haben, weil das die einzige Partei im Osten war, abgesehen von den Bürgerplattformen, die keine...
Ach so, ja, das meinst du, dass man da nicht so eine große Auswahl hatte, wenn man jetzt wirklich...
Genau, und die SDP hat halt ganz viele also ich stehe total auf Regine Hildebrandt und so, aber sie ist...
Jeder steht auf Regine Hildebrandt.
Natürlich. Das ist ja auch klar, wa? Siehst du hier, das Territorium hier, das ist klar.
Ich war mal so. auf so einer Rede von ihr irgendwie, da war ich noch Schüler, also klar, die ist ja dann 2001 gestorben und da war sie und wurde dann erzählt, wie toll man in der DDR lebt. Die war halt, hat auch so ein bisschen diese Nostalgie bedient, allerdings nicht so negativ wie zum Beispiel Sarah Wagenknecht oder ihre Leute, sondern einfach so dieses, lasst uns doch unser Leben, das wir damals geführt haben. Und es war alles schön billig und so weiter, woher dass das Geld einfach nicht existierte, dass die Sachen billig gemacht hat, ist eine andere Frage. Aber dann kam einer aus dem Publikum, ja, aber andere Sachen waren teurer, also zum Beispiel Kühlschränke. Und dann sagte Regine Hildebrandt, na, ich weiß nicht, was Sie gemacht haben im Westen, aber bei uns hat man mehr Brötchen, mehr Schrippen als Kühlschränke gekauft. Und damit war das quasi als Argument, ja.
Schön. Nein, ich mochte die sehr, aber sie ist jetzt in dem Sinne auch keine klassische Sozialdemokratin. Ja. Wie gesagt, Malu Dreyer oder auch die unvergessene Heide Simonis, das sind wirklich, und das waren ja auch alles VorreiterInnen, das muss man ja, Vorreiterinnen sogar, auch nicht gender.
Durcheinander kommen. So,
ja, ja. Malu Dreyer ist ja die erste, wie sagt man, Ministerpräsidentin mit Behinderung, ist das richtig?
Ja, genau.
Bei behindert sagt man ja nicht mehr, man sagt mit Behinderung.
Ach so, ja. Ja.
Genau. Und Heide Simonis war, glaube ich.
Sie hat multiple Sklerose und das ist ja, ist ja nicht jeden Tag gleich. Also es gibt Tage, an denen kommt sie gut voran, aber sie hat immer Leute um sich oder auch andere Politiker wissen ja alle davon, wenn sie zusammen mit ihr zum Beispiel irgendwo hingehen, einen Gang entlang. Dann hat sie manchmal jemand untergehakt und das ist quasi genau. ohne großes Aufsehen.
Das war ja damals im Ahrtal, war das ja sogar Armin Laschet, ne?
Ja.
kurz bevor er seinen Lachanfall gekriegt
hat. Genau, vielleicht hat er über sie gelacht. Nein, also
genau.
Das wäre jetzt noch schlimmer.
Armin eigentlich. Laschet macht sich über Menschen mit Behinderung lustig. Das kann man jetzt im Nachhinein noch in die Welt setzen, das ist eh scheißegal. Und Heide Simonis war, denke ich, die erste Ministerpräsidentin in der Bundesrepublik, oder?
Genau,
also ich glaub schon, ja.
Sozusagen, es gab einen Sonderfall, im doppelten Sinne den Sonderfall, Luise Schröder aus Berlin, aus Westberlin, die war stellvertretende Bürgermeisterin, also quasi zweite Bürgermeisterin, und der Oberbürgermeister war Ernst Reuter, 1948 gewählt, und die Alliierten, also die Russen, haben damals gesagt, nee, den wollen wir nicht, das ist ein ehemaliger Kommunist, der jetzt SPD ist, also eigentlich von der schlimmsten Sorte, also der schlimmste Kommunistenverein, den man sich vorstellen kann, ist ja einer von uns, und den wollen wir nicht und den bestätigen wir nicht. Das waren damals natürlich noch die Regeln, und das heißt, es gab keinen Oberbürgermeister, sondern nur eine Stellvertreterin, und das war Luise Schröder, die dann quasi während der Berlin-Blockade das Gesicht Berlins war, und bis dann irgendwann gesagt wurde, okay, die Russen, oder die Russen, ist uns egal, wir machen jetzt unser Westberlin auf, und da wurde er dann der sogenannte regierende Bürgermeister. Das war aber natürlich zu einer Zeit, als Westberlin auch noch kein Bundesland war. Insofern kann man da nicht sagen, also ist es halt ein Sonderfall. Aber tatsächlich, die erste Frau war 1993 dann die Nachfolgerin von Björn Engholm, der ja kurzfristig zurückgetreten ist.
Musste.
Und er wusste nicht, er hätte auch weitermachen können, war ja sogar als Kanzlerkandidat vorgesehen. Und
oh Gott!
Dann war Heide Simonis dann.
Da fällt mir ein, guckst du manchmal auf YouTube so alte Werbespots?
Nee.
Da gibt es einen Werbespot. Da gibt es einen Werbespot von 1994 von der Bundestagswahl von der SPD. Und das ist echt, wenn man sich das heute so bedenkt, da wird, das ist die erste Troika.
Oh, ich weiß, was du meinst.
Lafontaine und Schröder. Und dann gehen die da irgendwie so eine Arkaden lang, und dann Deutschland wird gerettet mit Rudolf Scharping als Bundeskanzler, Oskar Lafontaine als Finanzminister und Gerhard Schröder als Wirtschaftsminister, und echt so davor sitzt.
Ja.
Falsch.
Ja, und ausgerechnet von den dreien halt der sozusagen der langweiligste, oder es war ja damals, irgendein Kollege hat gesagt, die erste Schlaftablette, mit der sich die SPD selber umbringt oder so ähnlich.
Nein. Da ging es um Rudolf Scharping. Jetzt
habe ich den Witz kaputt gemacht.
Das ging um Rudolf Scharping und noch irgendwen, und die SPD ist die erste Partei, die versucht, sich mit zwei Schlaftabletten umzubringen.
So.
Wer war denn das? Egal.
Na, Konkurrenz um Scharping, also es gab, Engholm trat zurück im Mai 1993, es war die sogenannte Schubladenaffäre, bitte googeln, und Nachfolgerin in Schleswig-Holstein war Heide Simonis, und im Bund gab es dann tatsächlich, also bei der SPD im Bund gab es dann eine Urwahl zwischen Heidemarie Wieczorek-Zeul und Rudolf Scharping. Er hat dann gewonnen.
Ja, weil er ja hatte ja irgendwie Rheinland-Pfalz erobert kurz vorher, ne? Das war
also
ja immer festes CDU-Land.
Genau, also das ist natürlich schon eine Riesenleistung, zu sagen, ich habe hier ein Land neu dazu gewonnen. Anstatt, genau. Ich habe einfach nur eine Landtagswahl als Wiederwahl gewonnen, das ist ja was anderes. Aber immerhin, wir schweifen doch mal wieder sehr stark ab.
Extrem sogar.
Das war jetzt, ich weiß schon gar nicht mehr, warum wir das gesagt hatten. Ach, wegen der Münzen.
Genau. So, zurück zum Thema. Du wolltest, du hattest noch Korrekturen.
Es gibt tatsächlich in Afrika noch ungefähr mehrere Dutzend Länder, die auch an den Euro gekoppelt sind. Die haben den sogenannten CFA-Fonds, also den irgendwie westafrikanischen Fonds. Das ist wie der Euro, also über mehrere Länder gekoppelt und ist aber an den Euro angebunden. Dazu noch weitere Länder in Afrika. Also im Grunde kann man sagen, der Kurs des Euro ist maßgeblich für ungefähr, sagen wir mal, knapp 50 Staaten in der ganzen Welt. Das ist schon eine Leistung.
Das ist also, wir sind hinterm Dollar sozusagen, ist der Euro. Na,
der Dollar hat ja nur die USA, und dann ja ist der Dollar ja inoffizielle Währung in Ländern, in Failed States wie Kuba oder in, Venezuela oder so, wo die Landeswährung einfach nichts wert ist.
Aber der ist halt immer noch Leitwährung, also was ja eigentlich Quatsch ist, eigentlich müsste es ja der Euro sein, aber das ist ja letztendlich auch egal.
Ist egal.
Das ist ja nur, man sagt ja nur, daran orientieren wir uns jetzt, das kann ja morgen theoretisch, das ist ja auch nur eine Verabredung. So, gut. Hast du noch eine Korrektur?
Nee, tatsächlich nicht.
Aber dann kommen wir mal zum Feedback. Wir haben Feedback.
Wir haben Feedback. Gekriegt.
Feedback.
Mario Rembold hat uns geschrieben, der selbst Mitglied der GEMA ist und deswegen natürlich aufmerksam zugehört hat, was wir auch teilweise für Unsinn erzählt haben. Bei uns ging es ein bisschen durcheinander. Also es ist beides nicht Unsinn, aber es ist wieder zwei Sachen, die nicht zusammengehören.
Halbwahrheiten.
Also die GEMA kümmert sich nicht um das Urheberrecht, sondern die setzt sozusagen das Urheberrecht voraus. Die sagt, also das, was jemand bei uns anmeldet, das stimmt erstmal. Wenn es dann Klagen gibt wegen Plagiat oder so, haben wir nichts mit zu tun, dann würden wir es korrigieren, aber die vertreten da niemanden. Und sozusagen, wenn man was jetzt nicht geschrieben hat und da eine Klage kriegt, dann läuft das eben nicht über die GEMA, sondern die GEMA ist nur für die Ausschüttung der oder fürs Eintreiben der Nutzungsrechte zuständig. Das ist das eine. Und das zweite sagte er tatsächlich, es gibt Fälle, dass die GEMA sozusagen auch was Gutes für die Kleinen tut. Wenn man jetzt also eine kleine Kleinkunstshow hat und dann diesen Mindestbetrag, der ja bei ungefähr 30 Euro liegt, bezahlt als GEMA-Gebühr, dann kann es im Extremfall sein, dass man sogar mehr rauskriegt als man eingezahlt hat, weil eben die untersten Prozente quasi noch oder untersten Vertreter so ein bisschen prozentual noch angehoben werden, damit es sich eben überhaupt lohnt, denen überhaupt was auszuzahlen. Sonst wäre das ja alles nur centweise und da gibt es eben statt einem Cent dann vielleicht 2 Cent. Also es ist nicht pauschal wahr, dass man sagt, Kleinkünstler wenn man jetzt mit Kleinkunst seine eigene Lieder spielt und sonst niemand, dass es sich pauschal nicht lohnt, das stimmt.
Das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, für mich lohnt es sich nicht, weil ich zu 90% mein eigener Veranstalter bin.
Genau, und dann lohnt es sich nämlich nicht. Das hat man gesagt, weil es natürlich eine Verwaltungsgebühr gibt. So.
Genau.
Also vielen Dank, Mario. Die Mail war viel länger. Entschuldigung, dass wir die nicht vorlesen. Es ist sehr interessant, aber du weißt ja selber, weil du ein treuer Hörer bist, dass wir einfach immer zu viel machen.
Das ist richtig. Und wir hören uns lieber selber reden, als E-Mails von anderen vorzulesen.
So, ich habe aber noch zum Thema Europawahl. Also die hat ja heute begonnen. Die Niederlande sind zuerst
offiziell heute begonnen.
Genau. Ja. Geert Wilders oder wer auch immer das ist, vielleicht auch Habe Kerkeling, der sich als Königin Beatrix verkleidet hat oder umgekehrt, darf zur Wahlurne schon schreiten. Es ist wahrscheinlich eins der laut Prognose 9 Länder der EU, in denen die Rechtspopulisten auch vorne liegen werden. Aber da hören wir heute Abend nur die Prognose. Es darf ja noch nicht das offizielle Auszählungsergebnis bekannt gegeben werden. Aber die Prognose aus den Niederlanden ist meistens ziemlich zügig und kommt dann heute Abend.
Ist ja auch davon auszugehen, dass das so ist, weil er hat ja auch die Parlamentswahl gewonnen in den Niederlanden.
Die noch gar nicht so lange her ist. Er ist jetzt an der Regierungsbildung beteiligt. Das war ja schwer genug, aber zumindest macht das nicht selber. So, dann könnte man noch drüber reden. Ich hatte gesprochen, dass in Italien, also dass diese Regeln dass man als Wähler in Italien gendern muss, wenn man eben mehr als einen Kandidaten draufschreibt. Man darf bis zu 3, da muss also mindestens eine Frau und ein Mann dabei sein. Und das Absurde, also das ist ja schon absurd, dass so ein Macho-Land wie Italien ausgerechnet das macht und in Deutschland das nicht passiert. Aber noch absurder ist, dass die Ministerpräsidentin sich selber mit dem Geschlecht gendert, dem sie nicht zugehörig ist. Also das ist so.
Ja,
das
sie nennt sich Ministerpräsident.
Genau, das ist Gender-Gaga, würde ich sagen. Also beziehungsweise Präsident. In Italien ist das sozusagen Signor Presidente. Das ist ihr
Ja, aber ihr man Titel. Sollte mit so Begriffen, das habe ich jetzt auch gelernt, wie Gender-Gaga vorsichtig sein. weil das ja eine Sprache bedient, hinter der wir eigentlich nicht stehen.
Ja, aber in dem Fall ist das.
Ja, dann sag doch lieber Blödsinn.
Blödsinn.
Aber Gender-Gaga ist halt das, was Leute wie Beatrix von Storch oder Alice Weidel oder solche schlimmen Leute benutzen. Und da würde ich jetzt meinen Podcast ausmachen quasi.
Genau, aber es ist ja genau gemünzt auf eine Rechtspopulistin, die
Satire. So.
Also das ist macht es dazu noch interessanter und da sind wir eben sehr gespannt. Und wie gesagt, sie tritt in allen 5 Wahlkreisen an und wird keins der Mandate annehmen.
Sehr schön.
Was noch interessant ist, die Wahlbeteiligung, nämlich die letzte Wahl 2019 war ja die erste Wahl, bei der die Wahlbeteiligung nicht zurückging, sondern zum ersten Mal deutlich anstieg. Das ist echt interessant. Und der Trend könnte sich fortsetzen, also in Deutschland auf jeden Fall sind ja 70, naja, ich würde sagen, wahrscheinlich eher unter 70, aber doch auch ein deutlicher Anstieg nochmal prognostiziert. können wir dann auch am Montag drüber reden. Und genau. Es gibt aber Länder mit Wahlpflicht. Da sind die Wahlbeteiligungen allerdings auch sehr unterschiedlich. Also Wahlpflicht herrscht zum Beispiel auch in Belgien, in Luxemburg.
Wobei ich jetzt auch das immer, das war ja auch das Problem bei der Impfpflicht, wenn ich immer höre Wahlpflicht, was bedeutet denn das?
Das bedeutet also, gar nichts.
Genau, wollte ich gerade sagen, was sind die Sanktionen? Wenn du nicht wählen gehst, wirst du dann verhaftet? Ich glaube nicht.
Ja, eben. Also das ist einfach, in Belgien nehmen sie es noch am ernstesten. Das ist immer traditionell das Land mit der höchsten Beteiligung. Luxemburg auch noch sehr hoch. Dann Griechenland, Zypern und Bulgarien bis zur letzten Wahl auch. Und da das war im Grunde kein Unterschied. Deswegen ist es ziemlich egal. Dann das Wahlalter ist auch interessant. Deutschland gehört ja seit dieser Wahl zu den 4 Staaten, neben Belgien, Malta und Österreich, wo man mit 16 schon wählen darf. In Griechenland mit 17 und in allen anderen Staaten mit 18. Also das ist tatsächlich in Deutschland am besten. Wenn man jetzt zum Beispiel Italienerin ist und in Deutschland lebt, dann wäre es sinnvoll und unter 18 ist, dann dürfte man also sozusagen theoretisch in beiden Ländern sich das aussuchen. Aber wenn man sich Italien aussucht, dann wäre man eben noch nicht wahlberechtigt. Also
genau.
Sollte man das so machen. Das passive Wahlalter ist ein bisschen verschieden. Also das ist mindestens 18 in 15 Staaten und es geht aber rauf bis 25. Also in Griechenland und Italien muss man tatsächlich 25 sein, um gewählt zu werden.
Ja, in Italien wäre es ja schwierig, wenn man eine Mindestgröße festlegen würde. Mama, warum sind Italiener eigentlich alle so klein? Weil ihre Mutter ihnen gesagt hat, dass sie arbeiten müssen, wenn sie groß sind. So, genug Nationalchauvinismus, ist ja kein Rassismus in dem Fall. Nee. Es ist purer Nationalchauvinismus.
Naja, es ist ja aber auch einfach witzig. Das muss man, also Italienerwitze sind schon immer ziemlich witzig, muss man sagen.
Thema Lucke. Wunderbar. So.
Aber interessant ist tatsächlich, man darf ja, wie gesagt, auch gewählt werden in anderen Staaten. Das ist davon, allerdings in den letzten Jahrzehnten nur sehr spärlich Gebrauch gemacht worden. Also im aktuellen Europaparlament sitzen tatsächlich nur 2 Personen, die, also eine aus Belgien und eine aus Italien, die beide in Frankreich gewählt wurden. Ansonsten gibt es quasi alles national nach Staatsbürgerschaft getrennt. Ein Däne war 2019 so dumm und ließ sich in Großbritannien wählen. Der ist natürlich dann mit rausgeflogen.
Zack, raus.
Also das ist schon auch interessant. Es gibt jetzt den früheren Fraktionschef der Liberalen, Graham Watson, der aber gleichzeitig, also Brite und Italiener gleichzeitig ist und der tritt jetzt bei dieser Wahl wieder an, also der wird wahrscheinlich wieder reingewählt werden. Aber er ist ja insofern ist es ja in dem Fall keine Verschiebung, sondern er hat ja beide Staatsbürgerschaften und davon gibt es ja sicherlich mehrere Abgeordnete.
Wie ist das eigentlich? Also in Deutschland musst du aber Deutscher sein, um passives Wahlrecht zu haben.
Nein. Das ist eben ja EU-weit zwar im nationalen Wahlrecht geregelt, aber schon immer. Also das war auch eine Änderung des Maastricht-Vertrages, dass man quasi in allen Staaten, sowohl kommunal als auch auf europäischer Ebene, EU-Bürger sein muss und das ist ausreichend.
Also nehmen wir da jetzt zum Beispiel mal den großartigen Luke Mockridge, der ist ja Kanadier und Italiener, aber kein Deutscher.
Ach so, raus! Nein, geht nicht. Stimmt, ja, wegen der 2 Eltern.
Genau.
Ja, also egal. Der müsste jetzt gucken, dass er in Italien Wahlunterlagen zugeschickt kriegt und ich vermute,
ich glaube, das ist dem scheißegal.
Das ist erstens dem scheißegal und zweitens wird er es nicht kriegen, weil in Italien, das hatte ich ja letzte Woche schon erzählt, genau. Das ist einfach ein Scheißland. Also wir regen uns in Deutschland über Bürokratie auf, aber die Italiener sind noch mehr.
Naja, die haben ja keine Bürokratie. Die haben einfach nichts.
Die haben nichts, genau. Die haben den Passierschein A38 von Asterix.
So
das aber so weit. Und es gab ja mal den berühmten Daniel Cohn-Bendit, den kennst du ja noch, den von den Grünen.
Der hat ja auch eine schlimme Vergangenheit, ne?
Ja, also, wie meinst du?
Naja, dem wurde ja auch gewisse Nähe zu gewissen Gründungsorganen der Grünen zugesagt oder nachgesagt, über die heute kein Grüner mit Verstand mehr sprechen wollen würde.
Also Organ im Sinne von Organ, weiß ich nicht, was meinst du?
Nee, ich meine jetzt, ich sage ja in meinem Text, den ich in meinem Soloprogramm vorlese, als Gott die deutschen Parteien erschuf, sage ich ja, und dann wurde Gott langweilig und so fegte er ein paar ewig gestrige, langhaarige und Kinderschänder zusammen, popelte ein bisschen mit dem großen Zeh darum und nannte diesen diffusen Klumpen die Grünen.
Okay. Ja, das sind die alten Geschichten, aber das ist, glaube ich, alles etwas überzeichnet gewesen. Aber jedenfalls,
natürlich.
Daniel Cohn-Bendit, interessanter Lebenslauf, ist ja als Jude, also deutscher Jude, quasi geboren. Oder
deswegen heißt der Cohn.
Naja, klar. Dem seine Eltern sind nach in Frankreich gewesen zur Zeit seiner Geburt. Das war 1945, also kurz nach der Befreiung Frankreichs. Aber staatenlos, natürlich ausgebürgert aus Deutschland. Wurde dann Deutscher, ist in Frankfurt dann aufgewachsen und in Paris studiert, die großen Studentenunruhen angeführt, und der wurde ja dann ausgewiesen. Also das würde heute gar nicht mehr gehen. Er hatte dann Einreiseverbot in Frankreich und später eben die Versöhnung mit Frankreich, indem er quasi abwechselnd für die Grünen in Deutschland und in Frankreich fürs Europaparlament kandidiert hat. Und 2015 noch die größere Versöhnung, also nachdem er schon längst in Rente war, bekam er dann auch endlich die französische Staatsbürgerschaft, wo er, also ich meine, das ist schon ein interessanter Typ, und dem muss man ehrlicherweise auch sagen, dem ist zu verdanken, neben Joschka Fischer, Anfang der 90er Jahre, dass die Grünen irgendwann anfingen zu sagen, okay, die Bundeswehr muss vielleicht doch irgendwo mal ein bisschen, ja, hingeschickt also werden.
So Armeezeug machen.
So Armeezeug machen, genau. Also es war damals noch, natürlich noch angefeindet.
Hast du den mal kennengelernt?
Nee, aber ich habe den mal irgendwie auf einer Wanderung, ist er mir entgegengelatscht. Einfach so im Urlaub.
Und das ist wörtlich zu nehmen?
Naja, ich konnte schon ausweichen. Also er hatte nicht die Steine aus der Pariser Zeit, hatte er nicht mehr dabei zum Werfen. So.
Okay.
Okay, also dass ich das einfach letzte Woche nicht, vorgestern nicht noch erwähnt habe. Und was auch noch interessant ist, also man muss keine Partei sein. Anders als im Bundestag und in Landtagswahlen muss man keine Partei sein, um sich gewählt zu werden. Es gibt die Regel, dass sogenannte sonstige politische Vereinigungen gewählt werden können. Also man muss einfach nur sagen, hallo, wir sind jetzt eine sonstige politische Vereinigung, und dann muss der Bundeswahlleiter einen, oder wenn man entsprechende Unterschriften beifügt, einen anerkennen. Das betrifft auf dem aktuellen Wahlzettel nur zwei Gruppen, nämlich diese DAWA, also diese Erdogan-Partei oder Erdogan-Gruppe, die es noch nicht geschafft haben, die zu verpeilt sind, eine Partei rechtzeitig gegründet zu haben, und die letzte Generation. Also die Klimakleber sind jetzt eben auch eine sonstige politische Vereinigung, stehen auf dem Wahlzettel, und die...
Die kleben ja nicht mehr.
Genau, die haben jetzt, sind jetzt arbeitslos, was sie ja vorher auch waren, aber...
Gammler!
So, und da denken die sich, ach ja, cool, wir können ja da ins Parlament. Und da gibt es eine Aktion, die also sehr spektakulär war, die jeder mitgekriegt hat. Anscheinend nicht, deswegen erzähle ich es hier. Die haben sich...
Ich habe es auch in die Shownotes gerade gestellt.
Also es gibt ein sehr, sagen wir mal, bemerkenswertes Foto aus dem Brüsseler Plenarsaal des Europaparlaments. Da haben die nämlich, und jetzt haltet euch fest, die haben sich die Oberbekleidung ausgezogen. Also großer Skandal, mitten im Plenum. Und der Witz dabei ist, da war außer denen gar niemand. Also der Plenarsaal war leer, und man sieht im Hintergrund auf diesem Foto auch so Planen über den Sitzen. Das heißt, die letzte Sitzung war ja im April, und im Mai sagen die sich, Mensch, jetzt machen wir mal ein ganz großes, also jetzt sind wir mal ganz mutig und gehen da rein.
Es ist schon keck, das muss man sagen.
Also wurde halt für diese Fernsehdiskussion bei der Europäischen Rundfunkunion gab es diese Fernsehdiskussion, und die fand da statt. Es wurde alles hingebaut. Und da sagen die sich, jetzt ziehen wir uns da mal aus und machen großen Protest. Und das ist, ich glaube, das ist einfach sinnbildlich für die. Die halten sich ja für extrem mutig.
Genau.
Und für, also so, ja, jetzt haben wir es denen gezeigt. Ich finde es sogar, weißt du, nicht mal, dass sie da wenigstens das vollbesetzte Plenum da reinschoppen oder so, sondern das ist, wird einfach so verbreitet, dieses Foto, also ich kann mich hier zu Hause auch ausziehen, und dann...
Bitte tu es nicht.
Genau, was ich nicht tue. Aber das wäre genau derselbe Skandalmodus wie die. Aber die...
Naja, Moment. Sie haben zumindest es geschafft, dass sich Thema Lucke im Podcast drüber aufregt. Und mehr Öffentlichkeit geht ja wohl kaum.
Ja, also es ist halt wirklich... Das sind diese... naja, sagen wir mal, diese 30-jährigen Kinder, die da jetzt, die einfach, das ist wie, wenn ich einen Klingelstreich mache bei meiner Nachbarin früher als Kind, das war so eine, ja, da hatte ich halt Angst vor der und dann wusste ich, aha, die ist heute irgendwie im Urlaub, da mache ich jetzt mal einen Klingelstreich bei der, bin jetzt ganz, ganz mutig. So ähnlich war das.
Oh, schön. Das erinnert mich an einen alten Sketch von Moritz Netenjakob, seines Zeichens Comedy-Autor, der, dass wir Deutschen keinen Terrorismus können. Und wenn Al-Qaida-Zentrale in Schwäbisch Gmünd, wenn da Osama Bin Laden anruft und sagt, ha, grüß Sie, Herr Lade, ja, wie jetzt Bombenanschlag, ich dachte mehr so an Senf unter die Tür klinke. So, das war, ja, das fällt mir gerade ein.
Aber so sind egal. Die. Und also wer die wählt, der kriegt also unter Garantie
nichts.
Nichts, ja.
Also ich meine jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich mich schon nackt im Bundestag stelle, dann ziehe ich doch wenigstens auch ein BH aus, ins Europaparlament.
Ja gut, das ist deren Entscheidung, aber es hätte, ja, wie gesagt, es hätte einfach keiner gesehen und es ist einfach wurscht. Deswegen also, lassen wir es jetzt auch dabei.
Genau, wir reden da schon viel zu lange drüber.
Ja. Also das sind einfach, ist vernachlässigbar und...
Aber falls es euch interessiert, es steht in den Shownotes.
Ja, und wir haben dann noch überall, weltweit wurde gewählt, in Indien und wurde ja gewählt. Narendra Modi hat zwar die absolute Mehrheit verloren mit seiner Hindu-Partei BJP, aber ist auf gutem Weg, trotzdem die Regierung zu bilden. Der ist ja von Gott gesandt, das genau. wissen eigentlich alle außer uns oder glauben alle. Das ist wirklich ein skurriler Typ, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen.
Naja, ich bin ja, da könnte man ja auch mal drüber reden, Indien, China, Russland und so weiter. Mhm. Ich bin ja persönlich der Meinung und das zeigen auch, dass alles über, ich sag mal, 50, 60 Millionen eigentlich unregierbar ist. Also nur noch mit, naja, es ist ja tatsächlich so.
Also da sind wir ja auch dabei, wir Deutsche.
Ja, Deutschland bildet eine Ausnahme, weil wir diese Schuld immer noch auf uns haben. Und aber selbst da geht es ja jetzt schon in die Richtung. Aber so Länder wie, also ich sag mal, Länder, die über 100 Millionen Einwohner haben, sind in den seltensten Fällen lupenreine Demokratien. Und da rechne ich die Amerikaner mit rein. Ja, aber ich meine, Deutschland ist ja, glaube ich, der 14. größte Staat der Erde.
Ja, ungefähr, ja.
Ja, von den Einwohnerzahlen her. Das heißt, vor uns liegen halt Indien, China logischerweise, Russland,
Indonesien, Pakistan, Staaten, Bangladesch, Brasilien. Also das sind mindestens gefährdete Demokratien, kann man sagen.
Genau. Und teilweise sind lupenreine Diktaturen.
Ja. Ja, und Iran inzwischen ja auch ungefähr 100.000 Einwohner.
100 Millionen.
100 Millionen Einwohner, genau. Und also, ja, ich meine, es gibt ja auch kleine Diktaturen oder so.
Ja, die sind dann sogar regierter meistens. Also,
ja, wie Eritrea oder so. Also da dringt ja nichts nach außen.
Also genau so finde ich das in ganz großen Ländern, aber ich glaube, das ist meine eigene Podcast-Folge wert. Das ist ja fast schon ein philosophischer Diskurs, dass man sagt, dass in ganz kleinen Ländern ist, also in diesen ganz großen Ländern ist auch eine reine Diktatur nicht möglich. Dazu sind einfach zu viele Leute.
Naja, oder man hat eben, wie in China, einfach diese, dass die Diktaturkosten einfach so exorbitant sind, dass man halt auch auf ein großes Wirtschaftswachstum angewiesen ist. Und wenn das dann plötzlich nicht mehr ist, dann gibt es auch Probleme, wie bei den, als die Corona-Proteste waren in China. Genau. Aber trotzdem, da ist ja jeder 10. Einwohner, ist ja, glaube ich, Parteimitglied oder so.
Ich glaube sogar noch mehr.
Ja, also in
also wenn ich es jetzt mit der DDR vergleiche, ich glaube, die SED war fast die Hälfte der Bevölkerung oder so. Und das ist ja in sozialistischen Staaten normal. Wer irgendwie was sein werden wollte, der ist halt in die Partei gegangen. Also du könntest ja nicht mal Schuldirektor werden, wenn du nicht in der Partei warst.
Ja, ja, und also das scheint ja top-down zu funktionieren. Also wenn man sich das, also in China ist es ja wirklich rigide, während in Russland ist natürlich auch sozusagen, ist einfach wirtschaftlich auf dem absteigenden Ast. Dazu kommt die Staatsreligion Alkoholismus, also die ist ja, wird ja auch von allen immer gepflegt.
Ich weiß jetzt nicht, ob das in Russland jetzt extremer ist als in anderen Ländern.
Doch, die Lebenserwartung von Männern ist 65, daran hält sich leider der Präsident nicht, aber das ist geringer als sonst wo in der nördlichen Welt.
Und das liegt am Alkohol?
Natürlich, weil okay. Es bei Frauen viel höher ist, wenn die sterben, dann eher durch häusliche Gewalt, die sind ja, da ist ja die Alkoholikerquote weniger, aber das ist schon alles sehr traurig und da ist auch natürlich unproduktiv und wenn das Gas irgendwann mal weg ist, dann haben die einfach nichts mehr, die Russen. Naja, genau. Aber das ist tatsächlich ja auch mal eine andere Folge wert. Interessant ist tatsächlich ein Land, was auch unter die Kategorie unregierbar fällt, Mexiko.
Da haben sie jetzt so eine heiße Meduse zur Präsidentin gewählt. Nee, und schon wieder frauenfeindlich.
So, ich glaube, Sebastian, jetzt ist Premiere. Ich habe mir nämlich hier ein kleines Schnapsglas präpariert und werde jetzt auf Ex. Das ist mein Bingo, was ich...
Oh, okay. Prost.
Prost.
Weil ich was Frauenfeindliches gesagt ja. habe, oder was? Okay.
Ja, also ich, weißt du, das Absurde war, ich hatte die letzten Folgen auch immer hier dieses Glas zu stehen und immer dann, wenn du was gesagt hast, dann war es nicht da und dann, also jetzt war Gelegenheit, Prost.
Ja, Entschuldigung, ich habe gute Laune, das ist ja selten. Also weißt, sitze ich ja morgens mit verquollenen Augen und habe ganz große Probleme, dem zu folgen, was der Schwabe da so von sich lässt. Aber da wir heute erst um 11:30 aufnehmen, oder inzwischen ist ja schon fast 10:30, habe ich irgendwie gute Laune.
Ja, also ich merke es und ich freue mich auch drüber, dass es das so ist. Also wie gesagt,
Claudia
Scheinbaum, und da kommt jetzt dein Part wieder.
Vermutlich deutsch-jüdische Vorfahren.
Genau. Und damit ist sie auch also tatsächlich eins der wenigen Staatsoberhäupter weltweit, die Juden sind. Also wir kennen natürlich das israelische Staatsoberhaupt Herzog, ist natürlicherweise Jude, dann Zelensky und interessanterweise auch der argentinische Präsident Milei, der will zumindest Jude werden. Das ist gar nicht so einfach, aber er tut so, als wäre das alles... Also,
stimmt.
Ja, also hat er mal von sich gegeben, wer weiß, ob das weiterverfolgt wird.
By the way, das ist total kompliziert, Jude zu werden. Du kannst nicht einfach sagen, ich nehme jetzt die jüdische Religion an, genau, und bin ich Jude. Nein,
deswegen sind das ja nicht so wenige, weil die einfach nicht missionieren und weil sie sagen, genau, es kommt eben nicht jeder Depp bei uns rein. Wir haben erstens genug Deppen selber, sie hier orthodox, genau, aber tatsächlich, es ist im Judentum nicht angelegt, Expansion.
Hast du jetzt was gegen orthodoxe Juden? Soll ich jetzt Richard David Precht zu dir sagen oder was? Das ist auch so eine Diskussion. Entschuldigung, das regt mich auf.
Doch auch doof, oder?
Ja, das meine ich doch. Ich habe jetzt mal wieder eine Podcast-Folge. Richard David Precht war jetzt im Hotel Matze. Das ist so ein Interview-Podcast. Da können die Folgen auch mal bis zu 3 Stunden gehen. Da war jetzt auch Till Schweiger zum Beispiel. Da hat die Folge auch 3,5 Stunden gedauert. Konnte ich aber nicht hören. Weil der spricht wirklich. Ich dachte mal, der ist besoffen, aber der spricht wirklich so. Egal. Und da haben die auch nochmal darüber geredet. Und ich habe die Folge ja gehört. Ich höre ja Lanz und Precht ab und zu mal, weil ich das wirklich mag. Und auch da kriege ich ja immer Shitstorm von der linken Seite, also von meiner größten Bubble. Richard David Precht hat sich geirrt, aber es war in keinster Weise antisemitisch oder sonst irgendwas. Das ist ein Unding, dem das immer wieder zu unterstellen. Ich finde das ein Unding. Ja, das ist genauso eine undifferenzierte Scheiße wie die Rechten. Also nicht ganz so schlimm, aber...
Naja, also jemand ist anti-irgendwas, das ist immer ganz schnell gesagt. Und ja, genau. Dann, es wäre natürlich auch ein Unterschied, wenn man sagt, jemand hat irgendwas anti gesagt oder er ist anti. Also das ist schon ein Unterschied.
Also wenn man jetzt zum Beispiel die Podcast-Folgen hier von uns durchhört, ja, bin ich definitiv ein Frauenfeind, ein Ausländerfeind, ein Antisemiten und ich sage gern Kacke. Verstehst du?
Ja.
So.
Kakophil bist du dann sozusagen.
Kakophil bin ich, danke.
Ja, und also klar, auch mal eine gewisse Lockerheit, 5 Grad sein lassen. Und das ist ja bei so einer Aufregungs...
Ich fand das schön, wie du das eben so gesagt hast. Ja, auch mal eine gewisse Lockerheit. Das ist so, weißt du, so locker vom Hocker. Egal, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, aber es lohnt sich nicht, sich über jeden Satz oder jeden Halbsatz oder das dann noch irgendwie meistens ja aus dem Zusammenhang gerissen oder zumindest nicht den kompletten Hergang des Satzes da wiederholt. Also insofern bin ich bei sowas auch immer etwas entspannter als die meisten, weil damit macht sich eben dann gut eine Nachricht, wenn sich irgendjemand so und so äußert.
Selbst wenn du so wärst, empfehle ich allen Hörenden, sich die ersten Programme von Tilman Lucke anzuhören. Weiß ich, gibt es die irgendwo noch nach? Hast du das irgendwo? Auch müsste man dich überfallen, ne? Hast du noch
ja,
von
bei mir sind die, genau. Also bei YouTube ist
von
ganz früher nur ganz wenig, aber also ich selber habe die Videos natürlich.
Ich dachte, aber hallo, der traut sich was. Also während du ja im Alter immer milder geworden bist, bin ich ja im Alter immer härter geworden.
Ach so, interessant, ja.
Egal.
Also, aber das wäre mal interessant, Analyse unserer Programme, dann haben wir wirklich keinen Hörer mehr, aber ja.
Richtig, das ist richtig.
Jedenfalls interessant, also Frau Scheinbaum wird dann am 1. Dezember allerdings erst vereidigt als Staatspräsidentin für 6 Jahre. In Mexiko gilt keine Wiederwahl, sondern nur eine Amtszeit, die aber 6 Jahre dauert.
Genau.
Sie ist von der linken Partei, die bisher auch regiert hat, unter López Obrador. Und ist weithin auch in der internationalen Reaktion, ist quasi alles paletti. Also in Mexiko gab es ja jahrelang oder jahrzehntelang, zwischen 1929 und 2000 gab es eine Partei, die hieß Partei der institutionalisierten Revolution.
Genau.
Also man könnte in Deutschland sagen, die Linkspartei.
Genau.
Und das war einfach die, also die hatten da quasi mal Revolution gemacht und sich dann immer wieder wählen lassen. Und 2000 gab es dann zum ersten Mal eben dann so eine Abwechslung rechts, links und so weiter. Und irgendwie inzwischen ist es so, dass so jede zweite Wahl dann von jemand anders auch gewonnen wird. Aber das ist interessant. Parlamentswahl aber auch gleichzeitig, das muss uns nicht weiter interessieren.
Mich hat auch das andere nicht wirklich interessiert, aber gut.
So, und jetzt ist es aber interessant, also die Frauen sind ja weltweit auf dem Vormarsch, denn gleichzeitig wurde ja auch in Island eine Präsidentin gewählt und Island ist insofern interessant, weil dort 1980 auch die allererste gewählte Präsidentin der Welt amtierte. Vigdís Finnbogadóttir hieß die damals, ich spreche das natürlich auch nicht richtig aus, und das war die erste gewählte Frau an der Staatsspitze, also vom Volk gewählt, und jetzt eben eine weitere mit dem Namen Halla Tómasdóttir, also das ist irgendwie, die sind so arm in Island, die müssen sich ja nach dem Vater benennen.
Genau.
Also die haben keine Nachnamen, die stehen im Telefonbuch auch unter Vornamen gelistet. Und es ist interessant, dass jetzt ungefähr 100 Staaten der Welt mittlerweile jetzt oder in der Vergangenheit mal Frauen an der Staats- oder Regierungsspitze hatten. Unter anderem natürlich Deutschland, also aus der EU sind es wirklich die allermeisten. Nur noch so
Länder. Die Froschfresser nicht.
Doch, doch. Hä? Wir hatten zwei Ministerpräsidentinnen sogar.
Aber ja, nur, aber du hast Staatsspitze kurz gesagt.
Staats- oder Regierungsspitze.
Ja. Okay.
Wobei stimmt's. In Frankreich kann man sich noch darüber streiten, ob das wirklich die Regierungsspitze ist oder ob die
Ministerpräsidentin
ja eher so eine Art Kabinettsleitung ist oder so.
Genau. Ja. Also im Prinzip sowas wie der Kanzleramtsminister in Deutschland.
Genau. Und aber trotzdem, wenn man es sozusagen nach dem Titel oder Premierminister geht, dann wäre das natürlich schon ein Regierungschef-Titel.
Wer da lustigerweise Vorreiter ist, sind ja die Inselaffen, das muss man ja wirklich sagen, ja.
Ja, also da auch Margaret Thatcher war ja auch 1979 dann auch eine der allerersten gewählten Regierungschefinnen.
Genau, wie gesagt, und das war ja, ich habe ja diese Serie The Crown, habe ich ja geguckt, das ist ja hochinteressant auf Netflix, du hast ja sowas nicht, aber und das war ja auch eine spannende Zeit, wo wirklich zwei Frauen an der Spitze eigentlich der zweitgrößten Volkswirtschaft der EG damals noch und auch weltweit bedeutend auch als Militärmacht und so, und das war schon eine spannende Zeit, weil Margaret Thatcher war ja alles, aber keine Feministin. Also die hat ja, obwohl sie Ministerpräsident, also Prime Minister war oder Ministress, weiß ich nicht.
Wahrscheinlich Prime Minister, ja.
Ja, war, hat sie ja trotzdem zum Beispiel gekocht. Das hat ja ihr Mann nicht gemacht.
Also stimmt, da hat sie manchmal auch, oder die war ja auch so ganz, deswegen kam sie auch so weit nach oben, hatte gute Möglichkeiten, sich eben immer mit diesen einzelnen Leuten gut zu stellen. Man hat die immer bei sich zu Hause, so im kleinen Kreis, bekocht. Ja, oder also,
das wird ja auch mehrfach gezeigt.
Ja. Das ist schon, die war halt einfach konservativ auch in dem Sinne, dass sie sagt, ich bin halt, trotz allem bin ich halt dem seine Frau.
Genau.
Und bekoche ihn, ja.
Also ich weiß nicht, was die für eine Ehe führten, aber es ist ja auch egal. So, Timon, wir sind jetzt schon wieder weit
nein,
über
aber,
Zeit.
Also ich wollte erzählen, das allererste Land, das eine Frau an der Regierungsspitze hatte, 1917, allerdings nur für sehr kurze Zeit. Du darfst raten, du darfst eine Weltgegend raten. In Europa, kann ich dir verraten.
Okay, in Europa, dann würde ich sagen, irgendwas Skandinavisches.
Nee, in der Ukraine tatsächlich.
Ach.
Also das war ja eine wirre Zeit, Unabhängigkeit und dann sofort wieder Teil
der Sowjetunion. Wollte ich gerade sagen, aber das war in den zwei Minuten, wo die Ukraine während des Ersten Weltkriegs mal unabhängig war.
Genau, und dann lange nichts, dann irgendwann, also die erste, die dann tatsächlich mehr oder weniger bekannt war und von sich reden machte, war in Sri Lanka, das damals noch Ceylon hieß. Sirimavo Bandaranaike, aber die auch nur deswegen, weil sie eben die Witwe eines erschossenen Ministerpräsidenten war und dadurch bekannt war. Und das ist ja in Asien ganz üblich, dass man so regierende Familien hat, wo das wichtigste Verfassungsorgan die Familien-WhatsApp-Gruppe ist. Und wenn da, das ist öfter mal passiert, auch auf den Philippinen, dass da einfach der Mann halt als Oppositionsführer erschossen wird und kurz danach kommt dann Revolution und dann ist die Frau plötzlich die Chefin. Und das ist bemerkenswert. In Deutschland, wie gesagt, die erste Frau an der Staatsspitze, du weißt es?
An der Staatsspitze?
Naja, den Staat gibt es nicht mehr, aber in der DDR gab es Sabine Bergmann-Pohl. Ach so,
stimmt, die war aber nur als Volkskammerpräsidentin quasi, also sie war nie in irgendeiner Art und Weise ein gewähltes Staatsoberhaupt. Sie war es zufällig, weil man sagte, es lohnt sich jetzt nicht mehr einen Präsidenten oder sowas zu wählen. Und dann machen wir einfach den Präsidenten der Volkskammer, machen wir zum Staatspräsidenten, also in Personalunion. Genau. Und das war dann zu dem Zeitpunkt
also halt. Also Staatsratsvorsitzende war dann quasi, oder Vorsitzender war quasi der Titel, den es einfach nicht mehr gab.
Genau, und damit war der Volkskammerpräsident oder die Volkskammerpräsidentin in dem Fall dann einfach Staatsoberhaupt.
Genau.
Was Quatsch war, genauso wie ich es eigentlich Quatsch finde in Deutschland, weil machen wir uns nichts vor, Staatsoberhaupt ist und bleibt der Bundeskanzler. Für mich gefühlt und auch für alle anderen.
Ja, also es protokollarisch ist es schon sehr wichtig, wer hinter wem zu gehen hat oder hinter wem zu sprechen hat.
Langweilig.
Das ist ja auch tatsächlich in Deutschland immer die Frage, wie ist die Reihenfolge der 5 Verfassungsorgane? Weißt du das?
Protokollarisch.
Ja.
Bundespräsident, Bundestag, Bundesrat, Bundeskanzler, Bundesverfassungsgericht.
Ja, fast. Chef. Also eigentlich die Bundesratspräsidentin ist eigentlich unwichtiger als der Bundeskanzler, aber laut Grundgesetz vertritt sie den Bundespräsidenten. Das heißt,
und damit ist sie protokollarisch an Stelle 3.
Nee, sie vertritt ihn nur. Sie ist nicht, da steht nicht, dass sie seine Stellvertretung ist. Sie ist keine Vizepräsidentin der Bundesrepublik.
Ah, okay.
Und das ist ein Unterschied. Also,
aber jetzt, weil du jetzt sagst, die Verfassungsorgane, die Reihenfolge stimmt so, oder?
Nee, eben nicht, sondern der Kanzler ist Nummer 3 und die Bundesratspräsidentin ist die Nummer 4.
Ah ja, okay.
Wie gesagt, die größte lebende Sozialdemokratin. Manuela Schwesig.
Genau.
So, also das war das. Und jetzt können wir leider nicht mehr so, gar nicht mehr so drüber reden, über unseren tollen, über unser tolles Vorbild Donald Duck. 90 Jahre Donald.
Kannst du den? Ich kann den nicht.
Nee, den kann kein. Das war eine lustige Geschichte. Donald Duck wurde ja erfunden quasi für einen dieser Zeichentrickfilme, Silly Symphonies war die Reihe. Damals war das so, die Leute gingen ins Kino, selbst um diese 10-Minuten-Filmchen zu sehen.
Also die liefen dann auch nicht als Vorfilme, die liefen dann da einfach.
Genau, die gingen einfach, also auch der Eintritt war extrem billig und das war tägliches Vergnügen, da kamen ja oft auch noch Nachrichten vorher oder danach. Das heißt, es war wirklich sowas, was man sich im Alltag angewöhnte. Und dann kamen diese Zeichentrickfilmen. Der erste war Steamboat Willie, stimmt nicht ganz. Der erste produzierte war Plain Crazy, der aber nur sozusagen intern voraufgeführt wurde, aber die offizielle Premiere später hatte. 1928 war das mit Mickey Mouse und Kater Carlo und Minnie.
Der jetzt übrigens gemeinfrei ist. Du kannst jetzt die Mickey Mouse aus Gesundheit.
Ja.
Aus Steamboat Willie kannst du jetzt jederzeit verwenden, wie du willst. Also stimmt auch nicht ganz. Disney, ich würde es nicht machen.
Sagen hört mal die letzte Folge nach, außer ihr seid Mario, dann regt ihr euch wieder auf. Aber ansonsten, das haben wir da gesagt. Und tatsächlich, Donald wurde für diesen Clip, für diesen Film quasi gecastet oder erfunden, die kleine weiße Henne, the wise little hen. Und er war nur eine Nebenfigur. Er war der faule Donald, der auf der faulen Haut liegt und die Henne, die also so ein bisschen so eine Fabel, also die Henne sorgt für sich und sorgt für die Zukunft. Und er mit seinem Freund Peter Pig liegen also auf einem Hausboot auf der faulen Haut. Das ist ganz witzig, dieses Filmchen, wobei er eben nur eine Nebenfigur ist. Und dann wurde gesagt, oh, der ist so cool, dem müssen wir jetzt eine eigene Reihe geben. Und dann wurden also viel mehr Donald-Filme als Mickey-Filme gedreht. Und natürlich ist er dann auch der Star der ganzen Comics geworden. Und da klingelte irgendwann ein Milchmann in der Disney Company. Und das war Clarence Nash. Mhm. Und da stellte sich raus, der hat diese tolle Stimme. So dieses. Und das war dann bis zu seiner Pensionierung die offizielle Donald-Stimme. Dieses.
Ich überlege gerade, ob es eine deutsche Donald Duck-Stimme gibt. Ich bin mir gerade nicht sicher.
Doch, die gibt's, aber das ist dann natürlich in dem Stil. Also der Stil
wurde geprägt. Also, Mickey Mouse hat einen festen Synchronsprecher. Mario von Jascherow heißt der. Mhm. Das ist so ein. Das ist wie so ein Familienpatriarch, also da ist jeder Kind, jedes Enkel und so ist da Synchronsprecher. Einer nicht ganz, der spielt bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten mit Felix von Jascherow, aber der ist seit 100 Jahren ist der Sprecher von Mickey Mouse.
Okay, und wer ist Sprecher von Mickey Mouse in den USA, weißt du? Oder wer war's?
Wusste ich mal.
Na, den kennst du, das ist eben der Chef persönlich, also Walt Disney.
Ach so, ja, ich dachte jetzt im Moment.
Nee, das weiß ich nicht. Also genau, also das ist insofern eine interessante Entstehungsgeschichte und dann über die...
Peter Krause.
Peter Krause, ja.
Peter Krause heißt der Sprecher von Donald Duck. Der hat 20 Synchronrollen in seinem Leben gehabt und zwar alles Donald Duck.
Ja, ah, ja. Aber also, es gibt ja diese Filme gar nicht mehr so viel. Also das genau. Ist ja
Tony Anselmo. Tony Anselmo heißt der aktuelle Sprecher von Donald Duck.
Mhm. Okay. Naja, und ja, aber das ist ja sowieso einfach eine tolle Sache. Und 90 Jahre sozusagen die beliebteste Disney-Figur, da freuen wir uns.
Da war ja Walt Disney auch sauer, ne? Dass es geschafft hat, dass so eine bescheuerte Ente seiner Maus den Rang abgelaufen hat.
Ja, der tat halt immer so, als wäre die Maus so das Wichtige von dem ganzen Konzern und das ganze, dieses Disneyland ist ja dann auch auf die Maus ausgerichtet gewesen, dass der, dass Mickey überall dann auf allen Fotos ist und so und alle denken, ja, schieb doch mal die Maus da weg, der soll weg. Ja. Genau. Okay. Ja, dann sind wir eigentlich am Ende. Ich habe noch zwei kleine Geschichten, nämlich es läuft ja der Wirecard-Prozess in München und der arme Markus Braun, der frühere Firmenchef von Wirecard, dem ist jetzt das Geld ausgegangen, sodass dem sein Anwalt, also der hat natürlich Pflichtverteidiger, aber der Hauptanwalt ist jetzt, hat jetzt gekündigt, weil er kein Geld mehr. Ich finde, Markus Braun hätte ihm einfach sagen können, auf den Philippinen habe ich noch eine Milliarde und die kriegst du dann irgendwann.
Ja, aber das hätte man ja Black machen müssen, wa?
Nee, also das ist ja sozusagen sehr tragisch, aber es gibt Gerüchte, dass es jetzt so sei, der ist ja schon seit 4 Jahren jetzt in Haft. Und dass er einfach, wenn er dann verurteilt wird, dann schon so lange in U-Haft sitzt, dass man sagt, okay, das ist jetzt alles abgesessen, du kannst gehen. Also das ist durchaus möglich. So, zweitens, Nutella, und das kennst du ja sicher auch, Grundnahrungsmittel, macht jetzt eine vegane Variante.
Mhm.
Sehr gut. Wo man denkt, aha, aber das bestand doch früher schon nur aus Palmöl angeblich. Also
genau, jetzt wird Palmöl also dieses, und Farbstoff ja, und Zucker.
Dieses Milchpulver, was da drin ist in homöopathischen Dosen, wird jetzt ersetzt wahrscheinlich auch noch durch Palmöl. Also die Veganer können sich freuen, der Planet ist gerettet.
Die Umweltschützer nicht, genau.
Also ich weiß nicht, ich werde es nicht probieren, bitte probiert es, schreibt uns, wie es euch schmeckt. Nee, eigentlich, es wird ja nicht schmecken.
Ja, ich fress das Zeug eh nicht. Ich bin kein Süßer, also schon gar nicht im Frühstück. Nee, gar nicht. Ich muss herzhaft morgens, sonst werde ich nicht wach.
Ja, aber das traditionelle Nutella ist ja schon Kulturgut.
Ja, gut, das stimmt.
Aber das Neue wird kein Kulturgut werden. So.
Ich hoffe das sehr.
So, jetzt haben wir wieder ein paar Hörer verloren.
Egal. Falls überhaupt noch irgendwer zuhört, würde ich sagen, wir beenden die heutige Folge. Wir sind schon fast bei einer Stunde. Wir hören uns am Montag wieder, besprechen das Europawahlergebnis nach, werden lustige Anekdoten aus unseren Wahllokalen erzählen. Ich werde ja da 4 Stunden sitzen, du wirst 8 Stunden da sitzen. Weil
auch kürzer.
Gut.
Stimmt, ich habe ja nur die eine Stimme auszuzählen, also eins quasi, dann gehe ich wieder. Gut, ja, also und geht selber bitte zur Wahl, ganz wichtig.
Genau. Und wie gesagt, bei der Europawahl, ich habe das im letzten Podcast schon gesagt, dadurch, dass wir keine 5%-Hürde haben, zählt wirklich jede also noch mehr als bei der Bundestagswahl.
Ja.
Geht hin.
Gut.
Bis dann. Bis Montag. Tschüss. Ciao.